Page Turner, der Buchpodcast von Inaye Macedo.
Das grüne Telefon an der Wand im Flur klingelte fast nie. Das ist der erste Satz aus dem Roman, um den es heute geht. Wer ist Edward Moon? Geschrieben von Sarah Crossan. In diesem Fall ist es ganz sinnig, die Übersetzerin zu erwähnen. Cordula Setzmann heißt die Dame, denn wir haben hier einen Roman, der in einer Art Gedichtform geschrieben ist. Der Roman ist am 9. Oktober 2019 im Mixed Vision Verlag erschienen und hat 357 Seiten. Sarah Crossan ist, wie gesagt, die Autorin. Sie wuchs in Irland und England auf, dort lebt sie auch heute. Sie studierte in Cambridge Philosophie und Literatur, hat mehrere Auszeichnungen bekommen für ihre Bücher und war auch schon mehrmals für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Andere Bücher von ihr sind zum Beispiel Die Sprache des Wassers oder Eins. Ich mache diesen Podcast natürlich nicht alleine. Ich freue mich sehr, meinen heutigen Gast vorzustellen. Er heißt Ulf-André Thur und ist Justizvollzugsbeamter. Lieber Ulf, erzähl uns bitte, was hast du mit Büchern zu tun?
Ja, hallo Inay.
Hallo.
Ja, also erstmal grundsätzlich lese ich natürlich gerne. Also
schon mal gut.
Ich lese selbst, seit ich Kind war, gewesen bin. Und inzwischen ist es so, dass ich jetzt beruflich auch mit Büchern zu tun habe, weil ich bei uns in der Jugendarrestanstalt, ein ja langes Wort, Anstalt hinten gefällt mir auch nicht so besonders, in Berlin-Brandenburg für die Bücherei verantwortlich bin, seit nunmehr fast 10 Jahren.
Und was du da alles machst, das ist total spannend. Da habe ich ja auch schon ein bisschen von dir erfahren. Darüber werden wir gleich ausführlich sprechen. Vorher würde ich einmal vorlesen, was hinten auf unserem Roman steht, damit der Zuhörer schon mal so ungefähr weiß, was ihn bei unserem Roman heute erwartet. Sie glauben, ich hätte jemanden verletzt, habe ich aber nicht, hörste, weil die werden dir eine Menge Lügen erzählen und du musst die Wahrheit kennen. Joe hat seinen Bruder seit 10 Jahren nicht gesehen und das aus einem schlimmen Grund. Ed sitzt in der Todeszelle. Doch nun wurde Eds Hinrichtungsdatum festgelegt. Und Joe ist wild entschlossen, diese letzten Wochen mit seinem Bruder zu verbringen, egal was andere denken. Darüber sprechen wir heute. Thematisch würde ich sagen, passt es ganz gut. Denn Ulf, du bist in der Jugendarrestanstalt tätig. Das ist ja jetzt aber nicht ein normales Gefängnis. Vielleicht erzählst du noch mal kurz, was eine Jugendarrestanstalt ist.
Genau, also Jugendarrestanstalt heißt erstmal, dass der erste Teil des Wortes ist ja schon drinne, Jugendarrest. Also Jugendarrest ist ein kurzzeitiger Freiheitsentzug im Rahmen des Jugendgerichtsverfahrens, also eine Sanktion, die der Jugendrichter verhängt, wenn ein Jugendlicher, also sowohl Mädchen als auch ein Junge, eine Straftat begeht. Der Jugendrichter hat im Jugendgerichtsverfahren ja eine Vielzahl von Möglichkeiten im Gegensatz zum Erwachsenenstrafrecht, wo es ja eigentlich nur noch Geldstrafe oder Haftstrafe gibt, kann der Jugendrichter eben ja aus einer breiten Palette an Sanktionsmöglichkeiten wählen. Und das fängt an von einer ganz einfachen Verwarnung, die dann schon sehr energisch ist, die er vor Gericht dem Jugendlichen gegenüber ausspricht, bis hin zu Strafarbeiten, also das heißt Freizeitarbeiten, wo Jugendliche ja meinetwegen im Jugendclub Arbeitsstunden ableisten müssen oder Täter-Opfer-Ausgleich, soziale Trainingskurse, Verkehrserziehungskurs. Also das sind so die ganzen Sachen, die der Jugendrichter verhängen kann. Und der Jugendarrest ist eine Form eines kurzzeitigen Freiheitsentzuges von Minimum 2 Tagen bis maximal 4 Wochen. Und diese Jugendlichen sind dann halt bei uns.
Und in welchem Alter sind die bei euch?
Das fängt an mit 14 Jahren, mit der Strafmündigkeit, bis 21 Jahren.
Und das ist gemischt bei euch, da sind Jungs und Mädchen?
Genau, wobei Mädchen eher seltener sind. Also man kann so ungefähr von 10% sprechen.
Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht Alltag ist, dass ein Justizvollzugsbeamter so viel Engagement an den Tag legt wie du, was die Ausstattung der Bibliothek und die Leidenschaft für Bücher angeht. Wie kam das denn bei dir?
Ja, das hat sich eher zufällig ergeben, muss ich sagen. Wobei im Jugendarrest ist es schon so, dass wir Wert auf erzieherische Arbeit legen und das ist auch im Gesetz so vorgesehen, das ist eine Erziehungsmaßnahme und wir versuchen dort halt auch pädagogisch mit den Jugendlichen zu arbeiten und die Freizeit, die sie dann auch bei uns haben, die auch sinnvoll zu gestalten und da spielen Bücher eine wichtige Rolle, weil technische Geräte wie Handys, Spielekonsolen, ja, selbst ein Fernsehgerät, das haben sie halt in ihren Arresträumen bei uns nicht. Die Sachen werden abgenommen. Ein Fernseher steht nur zur Verfügung in einem Gruppenraum. Und ansonsten haben sie keine technischen Geräte plötzlich mehr. Und das ist für Jugendliche natürlich ganz schwierig. Und selbst wenn sie lange keine Bücher mehr gelesen haben, bei uns werden sie plötzlich wieder interessant. Und ja, und so kam es, dass ich mich damit ein bisschen mehr befasst habe, weil ich eben selber auch gerne lese und man im Jugendarrest auch so seine eigenen Interessen auch einbringen kann. Das ist das Schöne an dem Beruf. Und unsere Bibliothek, ja, die hatte früher so ein Schattendasein gefristet. Eine Arrestanstalt muss eine Bibliothek haben. Das ist im Gesetz, steht so drin. Da ist unter dem Paragraphen Freizeit so ein Satz, der heißt dann sinngemäß, ich weiß nicht, ob es wortwörtlich hinkriegt, der Jugendliche kann die Anstaltsbücherei benutzen. Aber mehr steht dazu auch nicht drin. Also der Gesetzgeber geht davon aus, dass eine da ist. Wie die dann gestaltet ist, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt in Deutschland ungefähr 30 bis 35 Jugendarrestanstalten deutschlandweit und jeder wird es irgendwie anders auslegen, wie er seine Bücherei gestaltet. Bei uns war es so, dass wir anfangs auch, ja, so ist es bestimmt auch in vielen heute noch so, vielen Anstalten, dass wir nur einen kleinen Abstellraum hatten mit 3-4 Bücherregalen und da wurde dann alles reingestellt, was man zu Hause nicht mehr gebrauchen konnte. Also da hat jeder mitgebracht, ja, was er zu Hause aussortiert hat und das war für Jugendliche natürlich überhaupt nicht attraktiv und interessant und dementsprechend war die Ausleihe auch nicht so, wie sie heute ist.
Und ich habe ja so ein bisschen über dich gelesen. Du wurdest auch ausgezeichnet für dein Engagement und zwar hast du den 2. Platz in der Kategorie herausragendes individuelles Engagement bekommen. Da habt ihr 1.500 Euro bekommen, was ja echt viel Geld wahrscheinlich ist.
Die Auszeichnung an sich, die war natürlich schön und wir haben uns auch sehr geehrt gefühlt. Aber letzten Endes dieses Preisgeld, was da dran hing, das hat uns natürlich sehr geholfen. Also auch gerade was die Ausstattung und Einrichtung so einer Bibliothek angeht. Wir konnten dann tolle Möbel kaufen, ganz bunte Stühle. Das ist auch wichtig, gerade bei Jugendlichen, dass alles ein bisschen bunt und peppig ist. Und das hat da schon sehr, sehr gut geholfen.
Weil bei euch haben ja auch schon einige Prominente gelesen, zum Beispiel Thomas Gottschalk oder der Koch Tim Raue und Dunja Halali. Kommt sowas denn überhaupt gut an bei den Jugendlichen? Also, weil ich stelle mir das so vor, ich meine, die haben ja irgendwie alle auch eine Geschichte, warum die jetzt bei euch in der Anstalt sind. Interessiert die denn sowas überhaupt? Oder denken die so, oh nee, setz mich in die letzte Reihe, da kann ich schön tuscheln?
Ja, das ist am Anfang ist es schon so, wobei wir die Jugendlichen auf diese Lesung natürlich auch vorbereiten. Wir setzen uns mit denen meistens einen Tag vorher zusammen und erklären dann, was da auf sie zukommt, wobei wir da auch noch nicht zu viel verraten. Aber du hast ja jetzt gerade diese drei Namen genannt. Das waren nämlich genau auch Lesungen, die gut ankommen, weil die eben biografisch sind. Also Biografien, da haben wir die Erfahrung gemacht, dass die immer gut ankommen, weil es ist dann gar nicht so sehr eine Lesung. Es ist mehr so eine Autorenbegegnung, wo man erzählt, wie ist man überhaupt in den Beruf gekommen. Na, am Ende lesen sie natürlich auch mal ein Kapitel oder zwei, aber das ist mehr so ein gegenseitiger Austausch und das funktioniert eigentlich immer. Also wir haben da noch nie schlechte Erfahrungen gemacht.
Hast du denn das Gefühl, dass man die Jugendlichen damit noch erreichen kann oder ist da schon Hopfen und Malz verloren und das ist mehr so eine Beschäftigungsmaßnahme?
Naja, also wenn Hopfen und Malz verloren wäre, dann, ich glaube, dann wäre ich da auch nicht mehr richtig. Also ich habe schon die Hoffnung, dass wir Jugendliche erreichen. Nicht alle, also ganz im Gegenteil. Viele haben den Weg schon so eingeschlagen, dass es wahrscheinlich auch weitergeht. Also die Rückfallquote ist ziemlich hoch, das muss man so sagen. Aber man spricht so von 60% Rückfallquote nach dem Jugendarrest. Wobei Rückfall, das muss man dann auch ein bisschen differenzieren. Also wenn wir einen 17-jährigen Jungen haben, der bei uns ist wegen einer schweren Körperverletzung und dann 5 Jahre später vielleicht nochmal wegen Schwarzfahren erwischt wird, also Erschleichen von Beförderungsleistungen, dann ist es erstmal statistisch ein Rückfall. Aber da müsste man das schon ein bisschen differenzieren, aber das können nur Kriminologen. Und ich habe die Hoffnung, dass wir sie schon erreichen und die Rückmeldung, das Feedback nach diesen Veranstaltungen ist auch immer sehr positiv. Und die wollen dann auch genau dieses Buch natürlich ausleihen. Also vor den Lesungen muss ich auch immer schauen, dass ich wenigstens 4-5 Exemplare da habe, dass wir das dann auch lesen können.
Was lesen die sonst bei euch in der Bibliothek? Lesen die auch Jugendromane?
Ja, Jugendromane. Wobei es fängt meistens an mit ganz einfachen Sachen wie eine Autozeitschrift oder ein Mickey-Maus-Comic oder ein Bildband. Und dann aber kommen sie auch schon auf uns zu und fragen auch nach Büchern und lassen sich da auch gerne beraten und Leseempfehlungen geben. Deswegen ist es bei uns auch immer so, dass die Beamten und Bediensteten bei uns auch Bücher ausleihen dürfen und mit nach Hause nehmen dürfen, gerade weil sie eben auch Leseempfehlungen geben sollen. Mhm. Wir haben das inzwischen auch so oder handhaben das so, dass wir unsere Erstaufnahmegespräche am Zugangstag, die machen wir auch direkt in der Bibliothek. Und da ist dann sofort auch die Möglichkeit, ein Buch mitzunehmen. Ne? Also viele machen das auch gleich am ersten Tag. Manche, die brauchen dann 1-2 Tage und dann gehen sie auch in die Bibliothek. Also inzwischen ist es wirklich so, dass wir eine Nutzerquote haben von fast 95%, kann man sagen.
Ich habe mir hier noch ein Zitat von dir notiert. Da hast du ein Zeitungsinterview gegeben. Da hast du gesagt, durch das Lesen passiert was im Kopf bei den Jugendlichen.
Genau, also das weiß man ja selber. Wenn man liest, dann wird die Fantasie angeregt. Man stellt sich das vor. Also ein Jugendlicher hat auch mal dann gesagt, nachdem er ein Buch gelesen hat, ist eigentlich viel schöner, als einen Film zu gucken. Das war natürlich ganz toll, als er das gesagt hat. Und das ist genau das, weil im Kopf viel passiert, man sich Dinge vorstellt. Und ich finde das auch gerade bei diesen Jugendlichen, die Straftaten begangen haben, total wichtig. Weil wenn die sich in solche Figuren reinversetzen, dann können die sich vielleicht auch in andere Menschen hineinversetzen. Und also das fördert die Empathie. Also da bin ich von überzeugt.
Mhm, absolut. Wir sprechen ja heute auch über einen, ja, eigentlich einen Jugendroman ist es. Obwohl ich jetzt finde, dass man diesem Roman den Stempel Jugendroman jetzt gar nicht so unbedingt aufdrücken muss, weil ich denke, dass auch Erwachsene den wunderbar lesen können. Ich
hab ja, unbedingt.
Ja, also ich habe auch überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass ich da jetzt einen Jugendroman lese. Bevor ich eine Inhaltsangabe mache, wollte ich dich mal fragen, wie du das Cover von dem Roman findest. Also vielleicht kurz zur Erklärung, weil wir ja nur hören. Da steht auf einem Mond, wer ist Edward Moon? Und um den Mond herum ist so ein Stacheldrahtzaun, was wahrscheinlich ein bisschen das Gefängnis symbolisieren soll. Und der Mond befindet sich in einem blau-grünen Himmel.
Ja, also das hat mir natürlich auch sofort gefallen und das ist mir wie dir auch gleich aufgefallen mit dem Stacheldraht. Ja, der Mond ist natürlich vermutlich durch den Namen hat sich das einfach angeboten. Farblich ist es ganz toll. Also ich denke, es ist auch sehr ansprechend für unsere Jungs. Also ich werde es sowieso empfehlen. Wir haben es ja jetzt extra angeschafft, auch für unsere Bibliothek. Ich glaube, das Cover wird die Jugendlichen auch ansprechen. Gut gemacht.
Also der Originaltitel ist Moonrise. Also wie soll man das übersetzen? Sinnbildlich ist es ja so ein bisschen die Auferstehung des Mondes. Na, Auferstehung ist nicht das ganz richtige Wort. So das Wachsen des Mondes vielleicht. Da habe ich gedacht, dass ich den Originaltitel irgendwie schöner finde, weil der deutsche Titel, Wer ist Edward Moon, so ein bisschen irreführend ist, fand ich, weil Edward Moon ist ja gar nicht unser Protagonist, bei dem wir sind. Sondern es geht ja um diese zwei Brüder. Es geht um Edward Moon und Joe Moon. Und deswegen fand ich den englischen Titel irgendwie schöner, weil es diese Moon-Familie so ein bisschen mehr in den Fokus rückt.
Du hast recht, es sind zwei Protagonisten. Und die Hauptrolle ist für mich eigentlich eher noch der jüngere Bruder,
ja,
der Joe.
Definitiv.
Also, das wird ja auch aus seiner Sicht geschrieben.
Ja ich würde mal jetzt tiefer in die Materie einsteigen und eine Inhaltsangabe machen. Nicht ganz einfach bei dem Roman, weil obwohl er in Anführungszeichen nur 357 Seiten hat und diese Seiten, wie ich eingangs schon mal ein bisschen erwähnt habe, in einer Art Versform geschrieben ist, deswegen sind es eigentlich ja gefühlt viel weniger als diese 357 Seiten, weil es liest sich so ein bisschen weg. Ich werde einfach mal versuchen, dieses doch trotz dieser wenigen Seiten relativ komplexen Geschichte zusammenzufassen. Und wenn ich irgendwas vergessen habe, unterbrich mich bitte oder irgendwas falsch darstelle.
Okay.
Ja, wer ist Edward Moon? Er ist vor allem der große Bruder von Joe Moon, unserem Protagonisten. Joe ist heute 17 und Ed ist 10 Jahre älter, also 27. Und Ed sitzt im Todestrakt in einem Gefängnis in Texas. Joe hat seinen Bruder seit 10 Jahren nicht gesehen, nämlich ziemlich genau seit er im Gefängnis ist. Und durch viele Rückblenden in Form von Joes Erinnerungen lernen wir die Familie Moon kennen. Joe ist 7, als Ed beschließt, von zu Hause abzuhauen. Die kleine Familie lebt in der Nähe von New York. Der Vater ist von Anfang an nicht da, also muss schon früh abgehauen sein. Die Mutter ist alkohol- und tablettenabhängig, guckt den ganzen Tag Fernsehen und geht davon aus, dass sich die Kinder schon irgendwie umeinander kümmern. Joe und Ed haben noch eine Schwester, Angela. Sie ist das mittlere Kind. Ed ist für Joe aber nicht nur der große Bruder, sondern er ist auch Vaterersatz und vor allem sein allerbester Freund. Ed kümmert sich liebevoll um seinen kleinen Bruder Joe, muntert ihn auf, wenn er nachts ins Bett macht, hilft ihm bei den Hausaufgaben und zeigt ihm die Welt. Umso schlimmer war es für Joe, als Ed die Familie verlässt. Er macht das, weil er es einfach nicht mehr aushält zu Hause mit dieser wirklich fürchterlichen Mutter. Als die Tante Karen eines Tages mit einem neuen Auto vorfährt, bittet Ed, sie eine Runde drehen zu dürfen und kommt nie wieder. Mit dem Wagen fährt er nach Texas und dort soll er angeblich einen Polizisten nach einer Verkehrskontrolle getötet haben und so kommt er dann ins Gefängnis. Dooferweise halt in Texas, da gibt es ja die Todesstrafe noch. Wenig später verlässt auch die Mutter die Familie. Joe und Angela bleiben also alleine zurück. Und Tante Karen, die relativ streng und ziemlich wenig liebevoll ist, zieht dann notgedrungen bei ihnen ein und kümmert sich um die beiden, verhängt aber sozusagen sowas wie ein absolutes Kontaktverbot zu Ed im Gefängnis, denn sie meint, er sei an all dem schuld. 10 Jahre später schreibt Ed seiner Familie einen Brief und darin das Datum der Vollstreckung der Todesstrafe. Joe macht sich auf den Weg, um die letzten Wochen mit seinem Bruder zu verbringen. Nur mit ein paar Dollar in der Tasche mietet er sich ein ziemlich heruntergekommenes Zimmer und bemüht sich um einen Job im Diner. Während er jeden Tag zu seinem Bruder ins Gefängnis geht, um die eine Besuchsstunde mit ihm zu verbringen, verliebt er sich in ein Mädchen aus dem kleinen Ort. Aber die scheint ein Geheimnis zu haben, weswegen sie Joe immer wieder auf Distanz hält. Wir begleiten Joe diese nächsten Wochen, während der bedrückenden Stunden im Gefängnis, in denen Joe sich immer wieder fragt, wer ist eigentlich mein Bruder Edward Moon? Hat er wirklich einen Polizisten getötet? Und vor allem, gibt es noch Hoffnung, das Urteil aufzuheben? Das ist meine Zusammenfassung. Es war jetzt relativ lang, obwohl ich noch gar nicht so viel erzählt habe.
Nee, ich denke, du hast es sehr gut wiedergegeben. Okay. Vielleicht eine Ergänzung, vielleicht
ja,
der Vater. Du hattest gesagt, der Vater war früh weg, da war Joe ein Jahr alt, habe ich an einer Stelle gelesen. Der wurde tatsächlich auch ermordet in einem Streit oder erschlagen.
Ist an mir vorbeigegangen.
Ja, der Vater, der hat auch ein Problem gehabt, der war arbeitslos und war so ein Kleindealer. Da stand irgendwann, dass er mit Crystal Meth gehandelt hat und dann von einem Käufer oder wem auch immer erschlagen wurde mit einer Billardkugel. Also das hatte ich da irgendwo gelesen.
Ja, man nennt ja diese Art von Menschen in Amerika, glaube ich, White Trash. Also die weißen Menschen in Amerika, die relativ viele Probleme haben. Geld, Drogen, Straftaten. Und ja, das beschreibt, glaube ich, diese Familie von Joe ganz gut.
Also das ganze Buch ist eigentlich klar, dreht es sich letzten Endes dort auch um die Todesstrafe, aber eigentlich ist es eine Familientragödie.
Wir haben uns ja beide ein Eselsohr ausgesucht und wenn ich mich richtig erinnere, was du mir gesagt hast, hast du ein Eselsohr dir rausgesucht, wo es eben auch um diese Familie geht.
Ich habe mir da eine Stelle ausgesucht, die mich ziemlich bewegt hat, als Joe erzählt, was das mit ihm gemacht hat, als die Nachricht rumging, dass Ed, sein Bruder, des Mordes verdächtigt wird. Da war es dann so in seiner Schule, dass die Eltern von den anderen Kindern den Kindern gesagt haben, dass sie sich von ihm fernhalten sollen, von dem bösen, traurigen Jungen, von dem Gott allein, was hinter dieser Tür vorgeht, Jungen. Also da wird Joe mit seinem Bruder sofort in einen Topf gesteckt und er könnte ja genauso gefährlich sein. Ne? Also das fand ich ganz furchtbar, weil er ist ja eigentlich ein kleiner Junge, er ist 10 Jahre jünger und hat ja mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Aber plötzlich wird er dann sogar von den Kindern geschnitten und das zieht sich dann ja auch später noch durchs Buch. Also da sind ja dann noch andere Szenen, wo er von einer wildfremden Frau auf der Straße angesprochen wird und die brabbelt da vor sich hin und sagt dann, dein Bruder soll brutzeln. Und also das ist, finde ich, ganz furchtbar, was dort eben mit den Angehörigen des vermeintlichen Täters auch passiert. Also man spricht ja immer viel von Täter und Opfer, Aber was eben auch mit der Familie von dem Täter passiert, das geht ja normalerweise total unter. Mhm. Und das wird in dem Buch ganz deutlich. Und ja, ist ziemlich bewegend und bedrückend auch.
Mhm. Ja, also der Joe, das ist auch so eine Stelle, wo es eben noch deutlich wird, der hat eigentlich nicht nur seinen besten Freund und seinen Bruder und seinen Vaterersatz verloren, der verliert eigentlich fast alles. Also die Mutter ist weg. Die Tante, die dann kommt, ist irgendwie ja eher so ein dürftiger Ersatz. Und dann eben auch diese Last noch auf den Schultern zu haben, die in dieser Stelle eben auch so beschrieben wird, ne? Dass dann die Gesellschaft eben dich auch noch ächtet, obwohl der Joe ja wirklich echt so ein armer kleiner Junge ist, der auch noch ins Bett macht. Also das ist ja auch so eine Sache, wo die Autorin irgendwie mit so einem Satz ganz deutlich macht, wie schlecht es eigentlich diesem Joe geht, obwohl Joe das so ja nie beschreibt. Also er beschreibt sich ja nie als Opfer.
Nee, das nicht, aber an einer Stelle sagt er eben auch, ne, dass, also da kommen diese Verlustängste auch ganz deutlich zutage, wo er dann auch sagt, dass er Angst hat, seine Tante zu verlieren, seine Schwester zu verlieren. Und diese Ängste, die stehen eben im Raum, weil er das schon oft genug erlebt hat.
Ich habe mir eine Stelle ausgesucht, relativ am Anfang. Da geht es um den Brief, den Ed seiner Familie geschickt hat. Da würde ich ganz gerne einmal kurz einen Auszug draus lesen, weil dann versteht man auch die Stelle vielleicht ein bisschen besser, die ich mir markiert habe. Und wir kommen vielleicht dem Edward Moon ein bisschen näher. Also er schreibt in seinem Brief an die Familie. Die Sache ist die, ich habe Angela diese Woche nicht geschrieben. Sag ihr, es tut mir leid, aber du musst ihr was für mich beibringen. Ich habe meinen Termin bekommen. Die Jungs hier sagen mir zwar, ich soll deswegen keine Panik kriegen, ist nur ein Datum. Aber wenn ich ehrlich bin, klappere ich mit den Zähnen wie ein altes Skelett. Denn das heißt, sie haben sich entschieden und wollen mich abmurksen. Diesen Brief schreibt er an Joe. Und ein paar Seiten später gibt es dann das Kapitel, es heißt Eine Entscheidung. Daraus werde ich auch ein paar Sätze lesen. Ich gebe mir Mühe, sie so zu lesen, wie die Autorin oder die Übersetzerin es sich wahrscheinlich gedacht hat, denn wir haben, wie gesagt, diese Art Versform. Die Stelle ist, nachdem dieser Brief angekommen ist und Joe eben Angela das jetzt erzählt, dass dieser Brief da ist und das fürchterliche Datum. Als ich es Angela schließlich erzählte, zitterte und zuckte sie, wollte nichts von dem Rührei essen, das ich gemacht hatte. Sie meinte, sie würde wegen eines Kredits zur Bank gehen, ihm einen Anwalt besorgen, sagte, sie wolle runter nach Wakeling fahren, um ihm zu helfen. Aber dann kam Tante Karen nach Hause, von ihrer Nachtschicht im Krankenhaus, und versuchte, meine Schwester zur Vernunft zu bringen. Du kannst nichts dagegen ausrichten, und ich werde nicht zulassen, dass du dein Geld oder dein Leben darauf verschwendest, für jemanden zu kämpfen, der nicht mal Reue zeigt. Aber ohne Anwalt hat er keine Chance, wandte Angela ein. Das ist nicht unsere Schuld, fauchte Tante Karen zurück. Er ist mein Bruder, aber kein guter. Ich stand zwischen den beiden. Ich fahre nach Wakeling, verkündete ich, bevor ich auch nur wusste, was ich sagte oder ob ich Ed wirklich sehen wollte oder nicht. Aber irgendwer musste dorthin. Angela arbeitet Vollzeit, Tante Karen hasste ihn und keiner von uns weiß, wo zum Teufel Mom steckt. Das war vor 2 Wochen und seitdem hat sich daran nur eins geändert. Jetzt hat Ed sogar noch weniger Lebenszeit über. Ich mochte diese Stelle, weil das natürlich einmal so ein Turning Point ist, dass der Joe eben beschließt, seinen Bruder zu besuchen und das eben aber auch so dieses angespannte Verhältnis zeigt zwischen dieser Tante Karen, die ja absolut was dagegen hat, warum eben auch dieser Kontakt nie da war, und die Angela, die eigentlich will, aber nicht kann, weil sie eben da mit ihrem Job und dem wenigen Geld verhaftet ist, und es zeigt eben auch diese ausweglose Situation und diese ganz bitter arme Familie, arm in jeder Hinsicht.
Die Tante Karen, die war mir natürlich auch ja so ein bisschen suspekt. Also auf eine Art versucht sie so ein bisschen die heile Welt aufrechtzuerhalten und kümmert sich auch schon sehr um diese Kinder, aber ja, du hast es ja gesagt, also sie versucht ja tatsächlich den Kontakt total zu unterbinden, und als Joe dann sich entschließt, dorthin zu fahren nach Texas, da zieht sie dann ja auch tatsächlich aus. Und das ist ja auch der Grund dann für die finanziellen Probleme, dass Angela nicht sofort runterfahren kann. Weil sie für die Miete aufkommen muss. Und die Tante ist dann auch noch abgehauen sozusagen. Also das ist schon ziemlich brutal, was diesen beiden Kindern da passiert. Also Angela ist natürlich inzwischen erwachsen, aber sie leidet ja weiter. Also das ist ja jetzt nicht vorbei.
Nee, irgendwie geht's immer weiter. Und ja, Tante Karen findet man natürlich irgendwie ganz fürchterlich. Also die ist, was wird da beschrieben, die ist, glaube ich, eine krasse Christin und es muss auch immer in die Kirche gegangen werden.
Genau.
Und ist auch im Endeffekt sauer auf ihre Schwester, also die Mutter der Kinder, weil die ihr ja irgendwie diese Kinder dahinterlassen hat. Trotzdem denkt man sich natürlich, ja, mein Gott, aber sie ist irgendwie da und sie geht arbeiten und versorgt irgendwie diese Kinder. Also es ist irgendwie so ein zweischneidiges Schwert, ne? Einerseits sind die
ganz genau
ihr wahrscheinlich dankbar und sie wird auch im Laufe des Buches einem sympathischer, aber da wollen wir jetzt nicht zu viel verraten. Ja, also wie gesagt, diese Stelle mochte ich, weil sie eben auch dieser Turning Point ist und eben auch zeigt, dass Joe jetzt gar nicht bewusst so eine Entscheidung trifft, ich will die letzten Wochen mit meinem Bruder verbringen, sondern das aus so einer Affekthandlung macht, weil es irgendwie sich richtig anfühlt oder sich richtig anfühlen sollte und wie, glaube ich, alles in seinem Leben, er irgendwie so da reinstolpert und dann versucht, mit dieser Situation klarzukommen. Ja, ohne Geld fährt er da nach Texas. Ich meine, mit 17, das muss man sich auch mal vorstellen.
Er gibt auch alles auf, was ihm noch Spaß macht, ne? Also er macht ja Sport, er ist Leichtathlet und steht eigentlich auch unmittelbar vor einem wichtigen Wettkampf. Ja, dann hat er auch noch einen Job angenommen in einer Autowerkstatt, wo er ja nicht kündigt, aber es ist halt schwierig, ne? Also er gibt alles auf, was er hat, um eben die letzten Wochen mit seinem Bruder zu verbringen. Und das, ja, das ist schon eine Leistung für so einen 17-Jährigen.
Ja, der Joe macht eh ganz schön viele Leistungen durch in diesem Roman, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Also nicht nur, dass so viele schreckliche Dinge auf seinen Schultern lasten, sondern auch, wie er diese Situation mit seinem Bruder meistert, dass er da jeden Tag, ich weiß nicht, mehrere Stunden, glaube ich, durch die Sonne zu diesem Gefängnis laufen muss, weil er hat kein Auto. Und dann immer ganz rot verbrannt ankommt in diesem Besuchsraum, wo er dann durch so eine Glasscheibe mit seinem Bruder sprechen darf über so ein Telefon. Das ist ja, glaube ich, wenn man in der Todeszelle sitzt in Amerika, dann darf man auch nicht in einem Raum sein, sondern man ist dann halt getrennt durch diese Glaswand. Also alleine das ist ja so eine fürchterliche Vorstellung, dass du weißt, du hast irgendwie nur noch 6 Wochen zu leben und jetzt darf eine Stunde am Tag dich jemand besuchen und dann darfst du diesen jemand noch nicht mal anfassen oder umarmen.
Ja,
also
ja, ich fand das auch ziemlich interessant, als er das so beschreibt, wie er das erste Mal dort reingeht, was ihm sofort auffällt, dass eben überhaupt keine Fenster da sind, dass da nur Neonröhren sind, gar kein Tageslicht. Und dann natürlich der erste Kontakt mit seinem Bruder nach 10 Jahren. Den Moment hätte ich mir auch aussuchen können fürs Lesezeichen.
Habe ich auch überlegt. Aber ich dachte mir, ach, vielleicht überlassen wir es dem Leser, diesen einen Moment, weil das ist ja schon, also die ersten vielen Seiten, es dauert ja einen Moment, bis dieser Moment zustande kommt. Man fiebert ja schon auch so ein bisschen drauf hin, ne? Wie ist dieser Edward dann? Und weil Joe es sich ja auch fragt und wie wird es sein? Und
ja, er zögert am Anfang ja auch so ein bisschen und als er dort ankommt, er versucht ja nicht sofort irgendwie eine Besuchserlaubnis zu bekommen.
Ja.
Sondern da kümmert sich ja dann ein Anwalt drum, der ihn dann kontaktiert und sagt, so, wir haben die Besuchserlaubnis und ja, und dann geht er ja erst.
Aber so wie er Ed in Erinnerung hatte, als witziger, toller, großer Bruder, das behalten die beiden sich tatsächlich auch bei. Also es ist jetzt nicht so, ich hatte so ein bisschen Angst, als ich hinten das gelesen habe, was auf dem Buch draufsteht. Vielleicht ist das eine ganz gute Überleitung zu der Rubrik Presseschau. Denn hinten auf dem Buch steht, was die Sunday Times darüber schreibt, und zwar erschütternd. Jeder Leser, der ein Herz hat, wird eimerweise Tränen vergießen. Und da habe ich so ein bisschen gedacht, so, oha, okay, gut, ich stelle mich darauf ein, dass das jetzt wahrscheinlich eine ganz, ganz, ganz fürchterlich traurige Veranstaltung wird und diese eine Besuchsstunde am Tag wahrscheinlich in epochaler Länge ausgedehnt wird und die sich nur weinend durch diese Glasscheibe begegnen. So ist es aber überhaupt nicht. Und es hat sich nämlich wirklich so eine Freude irgendwie bei den beiden beibehalten, auch dass die sich wiedersehen. Und natürlich schwingt diese Traurigkeit immer mit, aber die können auch scherzen und sich alte Geschichten erzählen. Und so ein bisschen wie der Ed auch in dem Brief, den ich eben einen Auszüge daraus vorgelesen habe, scherzt er eben auch immer noch. Und das hat mich irgendwie ganz erleichtert, dass ich nicht eimerweise Tränen vergießen musste bei diesem Roman. Ich weiß nicht, wie ging es dir da?
Nee, also ging mir ähnlich. Ich habe das jetzt auch nicht so super traurig empfunden. Wir müssen ja gucken, wir dürfen ja auch nicht zu viel erzählen. Aber diese Aufeinandertreffen, die sind schon teilweise ja auch lustig, ne? Also das habe ich auch so gesehen. Interessant wird es ja dann nachher, kann man ja vielleicht doch sagen, kommt die Schwester dann ja auch noch dazu. Dann sagen die auch, wir sind wieder eine richtige Familie, ne? Und das finde ich dann auch schon wieder total schön, dass sie selbst in diesem Todestrakt dieses Gefühl haben, wieder, wir sind Geschwister, wir sind eine Familie. Also wir werden ja dann sehen, oder die Leser werden ja dann sehen, wie es am Ende alles kommt.
Ja, das stimmt schon. Als Angela dann kam, also da wurde es dann doch auch ein bisschen traurig.
Ja.
Weil ich glaube, dass es auch diese Dynamik der beiden Brüder ist, das, was glaube ich einfach auch eben bedingt ist dadurch, dass es zwei Jungs sind, dass die eben, naja, nicht so überschwänglich emotional sich gegenüber zeigen. Und wenn dann eben diese weibliche Emotionalität dazukommt, dann, da habe ich schon ein, zwei Mal geschluckt. Also da nimmt das Buch dann auch nochmal ein bisschen andere Wortlaute. Da hört sich dann nochmal anders an.
Joe sagt dann ja auch irgendwie ungefähr, er hatte den Bruder ja vorher für sich alleine, also das fehlt ihm jetzt dann auch so ein bisschen, dass dann doch noch jemand dazukommt. Aber sie sind halt als Familie dann wieder vereint, also zumindest die drei Geschwister. Und das fand ich dann doch irgendwie auch schön. Ja, auch wenn es ein trauriger Anlass ist, gar keine Frage. Also,
ja, Gott sei Dank ist es ja auch so, dass wir dem Joe eben nicht nur begleiten, wie er seinen Bruder wieder kennenlernt, sondern wir begleiten den Joe natürlich auch durch die Rückblenden, wo es um die Familie geht, aber eben auch im Hier und Jetzt, wo er in diesem kleinen Kaff in Texas ist und da versucht, einen Job im Diner zu bekommen und sich in dieses Mädchen verliebt. Also da ist auch noch mal ganz viel Roman geht für diese Handlung drauf, was ganz schön ist, weil man eben auch wieder so eine Leichtigkeit dadurch bekommt, eben durch ja so ein bisschen Verliebtheit bei Joe und eben nicht nur Tod. Das vielleicht sei auch noch dazu gesagt, dass das eine sehr gute Abwechslung ist zwischen sehr harten Tobak und leichte Jugendverliebtheit.
Ja, die Nell heißt das Mädchen, die spielt da schon eine wichtige Rolle für ihn. Ne? Er hat jemanden, mit dem er über alles reden kann. Sie verbringen viel Zeit. Also er ist ja nicht nur in diesem Todestrakt, hast du ja schon gesagt, er ist da 2 Stunden am Tag vielleicht und dann bleibt ja viel Zeit und da grübelt er natürlich auch und sie lenkt ihn auch gut ab. Sie gucken gemeinsam Filme, gehen ins Kino. Ja, also die ist schon sehr wichtig für ihn.
Jetzt hat die FAZ geschrieben: Wer ist Edward Moon? Ist ein Prosagedicht über Liebe, Jugend und die Todesstrafe. Also ich würde definitiv zustimmen, dass es auch um Liebe und Jugend und Todesstrafe geht, aber bin immer so ein bisschen darüber gestolpert, eben über dieses Prosagedicht und habe ja das Buch aufgeklappt und dachte, hui, ups, das habe ich gar nicht mir gedacht, als ich das gekauft habe.
Das ging mir genauso. Ja. Das ging mir genauso. Und das wird auch den, aber es liest sich eben total gut und total schnell. Also ein geübter Leser, der hat das Buch wahrscheinlich in 2-3 Stunden,
denke ich auch,
in einem Zug durchgelesen. Und was bleibt, ist natürlich der Nachhall im Kopf. Und ich glaube, das geht dann ein bisschen länger.
Das geht definitiv länger. Aber was ich noch sagen wollte, ist, also ich habe ja versucht, in meinem Eselsohr das so ein bisschen zu lesen, wie es da steht, eben mit so Absätzen. Und ich habe es tatsächlich sogar geübt und habe jetzt auch wieder beim Lesen festgestellt, nein, es gelingt mir nicht, das so rüberzubringen, wie es da steht, weil ich habe zwar immer diese Absätze gemacht und die Pausen, aber es hört sich für mich trotzdem so an, als ob ich einen ganz normalen Text gelesen hätte. Und auch beim Lesen hatte ich das Gefühl, ganz oft, bis auf 1-2 Ausnahmen, nee, es macht für mich keinen Sinn, dass es so geschrieben ist, weil dafür nicht genug mit Worten gespielt wurde, mit Interpunktionen gespielt wurde, mit Sinn durch Absätze oder so gespielt wurde. Also es war für mich eigentlich verwirrend, dass es so geschrieben ist, weil man es wie einen ganz normalen Roman gelesen hat.
Meinst du nicht, dass es vielleicht auch mit der Übersetzung zusammenhängen kann? Also ich.
Ja, kann sein. Da können wir jetzt, also ich habe es nicht gelesen, dazu können wir jetzt nichts sagen, aber ich habe andere Bücher gelesen, die auch in so einer Form geschrieben sind. Und da hat es für mich viel mehr Sinn gemacht, weil dadurch wirklich auch die Inhalte transportiert worden sind über die Form, wie Text dargestellt wurde. Aber gut, sei mal so dahin gesagt. Ja, es geht um Liebe, Jugend und Todesstrafe. Ich könnte mir vorstellen, dass die Jugendlichen in deiner Anstalt dieses Buch ja vielleicht auch spannend finden, weil es um die Todesstrafe geht. Oder meinst du, das ist so ein Thema, nee, das ist zu doll, damit beschäftigen die sich gar nicht?
Ach doch, das glaube ich schon. Also schon allein, dass es ja einfach in einem Gefängnis spielt, ist ja schon erstmal für unsere Jugendlichen und wahrscheinlich auch eher für unsere Jungs sehr reizvoll, um da jetzt mal reinzulesen. Und wir haben es ja schon gesagt, es liest sich auch total leicht und deswegen kann ich das Buch auch gut empfehlen. Und das Thema, das glaube ich, wird sich schon interessieren. Also da kann man auch hinterher, glaube ich, sehr gut diskutieren mit den Jugendlichen drüber. Ne? Todesstrafe, ja oder nein. Diese ganzen Themen von wegen Abschreckung, ja oder nein. Oder ja, damit spart man viel Steuergelder, wenn man die umbringt. Also dann hält man wieder dagegen die Menschenwürde, ne? Und Rache in einem Rechtsstaat. Der Täter hat gar keine Chance mehr zur Einsicht oder sich zu ändern. Justizirrtümer, Missbrauch, das wissen wir aus Amerika, dass das immer wieder vorkommt. Und ich glaube, da kann man ganz viel und ganz lange diskutieren. Da könnte man eine eigene Sendung machen.
Ja, das denke ich eben auch. Aber nur um jetzt mal Frage zu haben, weil ich denke, das wird hier an dieser Stelle erwartet. Todesstrafe, ja oder nein?
Na, von mir ganz klar nein.
Ich bin auch gegen die Todesstrafe, was man ja in Amerika eben auch sieht. Selbst wenn es dann jemand getan hat, der sitzt dann da 20 Jahre in dieser Todestraktzelle und wartet dann auf sein Datum. Und in diesen 20 Jahren ist es ein ganz anderer Mensch geworden, der das vielleicht ganz bitter bereut und im Gerichtssaal aber noch sich dafür hat abfeiern lassen, dass er jemanden umgebracht hat. Also das ist ja alles ganz schwierig.
Ja, gerade weil du sagst Amerika, ich habe mich nach dem Buch dann damit auch wieder so ein bisschen mehr beschäftigt und habe dann mal ein bisschen gegoogelt und so weiter. Und da habe ich dann auch gefunden, also wird zumindest dort gesagt, dass in Amerika seit 1976 zwar 1000 Hinrichtungen also durchgeführt wurden, aber dass eben auch fast 200 Verurteilte dann doch noch wegen Unschuld oder Verfahrensfehler entlassen wurde. Also da sieht man ja schon die Gefahr, die dahinter steckt, auch dass man dort tatsächlich wirklich Unschuldige, ja, die Todesstrafe dann bei Unschuldigen vollstreckt. Also ich finde das, ja, ich finde es fast abartig.
Ja, es hat immer einen ganz, ganz fürchterlichen Beiklang. Und dieser Beigeschmack ist natürlich auch das, warum die FAZ, nee, Entschuldigung, die Sunday Times geschrieben hat, man wird einmalweise Tränen vergießen, weil so leicht, wie dieses Buch auch daherkommt und auch wenn es vielleicht um die erste große Liebe geht und die beiden Brüder Witze machen können, du hast natürlich als Leser trotzdem immer im Hinterkopf, okay, wahrscheinlich, vielleicht wird Ed sterben und das schafft die Sarah Crossan auch ganz gut, obwohl es ja eigentlich klar ist, also dieses Datum steht und die Chancen sind echt schlecht. Gibt es immer wieder diesen kleinen Hoffnungsschimmer, naja, man könnte ja noch in eine Instanz gehen, also irgendwo sagt er,
also. Ja, aber was ist das schon für eine letzte Instanz, dieser Gouverneur, der dann wirklich den Daumen hebt oder senkt, also das ist, nee, ist unvorstellbar. Und Joe sagt ja auch an einer Stelle, mein Bruder wird mit 18 Jahren zum Tode verurteilt, darf aber mit 18 Jahren noch nicht mal ein eigenes Bier kaufen in Amerika, ne, also. Da sieht man ja auch diesen ganzen Wahnsinn. Also,
ja, es ist so fürchterlich. Vor allem mit 18. Also da, ich weiß jetzt nicht, wie es in Amerika ist, aber da bist du ja in Deutschland auch, glaube ich, bis 21, ne? Als kann das Jugendrecht angewandt werden.
Genau.
Und gerade wenn man aus so einer Familie kommt wie die, also die ja wirklich unfassbar zerrüttet ist. Also da muss man ja sagen, nein, der Ed kann gar nicht die normale Entwicklung eines 18-Jährigen durchgemacht haben, weil der irgendwie wahrscheinlich schon mit 10 die Verantwortung für seine Geschwister hat übernehmen müssen. Und also, naja, gut, es ist ganz schlimm. Ich würde an dieser Stelle ganz gerne noch etwas vorlesen. Und zwar hat sich die Autorin, die Sarah Crossan, hat ganz hinten im Buch hat sie eine Anmerkung gemacht. Und zwar hat sie sich nämlich inspirieren lassen zu diesem Buch. Und da geht es eben auch nochmal um die Todesstrafe. Ich war 15 Jahre alt, als ich zum ersten Mal die BBC-Dokumentation 14 Days in May aus dem Jahr 1987 gesehen habe, über einen Mann namens Edward Earl Johnson, dessen Tapferkeit und Würde während seiner Zeit im Todestrakt in Mississippi einen tiefen und anhaltenden Eindruck auf mich gemacht hat. Wer ist Edward Moon? Ist in so vieler Hinsicht von diesem mutigen Film inspiriert. Es ist auch inspiriert von dem Anwalt, der Johnson zu dieser Zeit vertreten hat, Clive Stanford Smith, der mittlerweile Gründer und Geschäftsführer von Repreview und Autor von Injustice, Life and Death in the Courtrooms of America ist. Ich rate dem Leser dringend, sich, wenn möglich, 14 Days in May anzusehen.
Das fand ich ganz spannend, das am Ende nochmal zu lesen, beziehungsweise ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich es nicht am Anfang gelesen habe. Deswegen dachte ich, lese ich das hier auch nochmal vor. Denn ich habe mich schon so ein bisschen gefragt, weil die Sarah Crescent ist ja keine Amerikanerin, die ist ja Engländerin, wie die auf die Idee kam, so eine Geschichte sich auszusuchen. Und das hat dann so im Nachhinein Sinn gemacht. Und da wird ja auch nochmal angespielt auf den Anwalt. Denn auch in unserer Geschichte gibt es einen Anwalt. Der spielt jetzt keine wahnsinnig große Rolle, aber der ist so ein bisschen für mich diese Figur, die immer wieder diese Hoffnung reinbringt. Ja. Der Ed kann nicht anders, als auch Hoffnung zu haben.
Ja, genau. Vielleicht noch eine Sache. Ich glaube, das sagt der Joe in dem Buch auch. Es ist ja auch verrückt. Klar gibt es den Tod. Damit setzt man sich auseinander, gerade wenn man vielleicht auch kranke Angehörige hat oder so. Es gibt auch den plötzlichen Tod, sei es durch einen Verkehrsunfall oder einen Herzinfarkt oder keine Ahnung. Aber es gibt eben wirklich nur bei der Todesstrafe oder vielleicht noch bei der Sterbehilfe diesen Moment, wo man den Todestag mit einem Kreuz im Kalender einträgt oder diesen Termin. Ne? Also das ist irgendwie ist crazy.
Ja, das ist ja auch das, was man sich ja dann auch immer als Leser so ein bisschen vorstellt, ne? Oh mein Gott, wie würde ich mich fühlen, wenn ich wüsste, ich würde jetzt in 6 Wochen, an diesem Tag um 0 Uhr ist es, glaube ich, immer in Amerika, oder es klang so ein bisschen, als ob das immer um 0 Uhr ist.
Ja.
Dann werde ich da in so einen Raum geführt und darf irgendwie nochmal essen und meine Familie umarmen und dann...
Das ist bei Ed ja auch ein ständiges Auf und Ab, ne? Zwischen Hoffnung und Resignation, dann wieder Hoffnung.
Was vielleicht auch noch ganz spannend ist, dass der Joe, hatten wir ja am Anfang auch drüber gesprochen, ja so ein bisschen Hals über Kopf dann auch dahin fährt oder kopflos dahin fährt. Und er sagt, glaube ich, auch an mehreren Stellen, dass er wissen muss und es von Ed hören muss, dass er unschuldig ist. Aber ich glaube, er wäre auch hingefahren, wenn Ed gesagt hat, ja, ich habe den Bullen abgeknallt. Dann hätte glaube ich, trotzdem diese Wochen...
Das sagt er bei einem Besuch auch, ne? Ich würde hier trotzdem sitzen.
Genau.
Ja, aber ihm war es wichtig, das nochmal zu hören, gerade nach dieser langen Zeit auch, ne?
Deswegen ist es eben auch ein Roman, der diese Frage aufwirft, ne? Was kann man vergeben und wie nimmt man irgendwie auch Abschied voneinander? Also es ist ja auch ein Roman, wo sich zwei Brüder voneinander verabschieden. Aber nichtsdestotrotz, durch diese Sprache, die die Autorin gewählt hat, hat es eine Leichtigkeit. Und deswegen war es für mich auch ein unfassbarer Page-Turner. Wie du eben schon gesagt hattest, also wenn man ein geübter Leser ist und ein Wochenende oder im Urlaub ist, kann man diesen Roman, glaube ich, wunderbar an einem Tag so weglesen, beziehungsweise... Ich glaube nicht, dass man ihn an einem Tag weglesen kann, weil ich doch ein, zweimal den Moment hatte, wo ich dachte, ich bin jetzt auch ganz froh, wenn ich ihn weglegen kann, weil dann doch irgendwie eine Stelle war, wo der Kopf dann anfängt zu rattern. Aber durch diese leichte Sprache und diese sehr, sehr kurzen Kapitel, also die sind ja manchmal nur eine Seite lang, war es echt so, bin da so durchgerast. Und man will natürlich irgendwie auch unbedingt wissen, wie es dann ausgeht, also ob Ed wirklich sterben muss. War es für dich ein Page-Turner?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe es ja schon gesagt, also es ist auf jeden Fall empfehlenswert und ich werde es gleich morgen mitnehmen. Jetzt brauche ich ja nicht mehr zu Hause lesen nach dem Podcast. Und das steht ab morgen in unserer Bibliothek.
Ich frage ja immer so ein bisschen, wie hast du das Ende gefunden? Das frage ich aber in diesem Fall nicht, weil ich weiß nicht, was ich sagen soll zu der Frage, ohne was zu spoilern.
Ja, das ist schwierig jetzt. Bei diesem Buch ist es tatsächlich schwierig.
Weil egal, was wir sagen, ich glaube, der Hörer würde heraushören, geht es gut aus oder geht es nicht gut aus.
Ja, nee, das können wir nicht machen.
Deswegen lassen wir das weg. Aber ich würde dich gerne noch fragen, was du denn gerade liest oder was du als nächstes lesen wirst?
Ja, aktuell tatsächlich nichts, weil ich mich jetzt wirklich mit diesem Buch beschäftigt habe. Mhm. Aber das nächste liegt natürlich schon bereit. Und das habe ich von meiner Frau zu Weihnachten bekommen. Mhm. Das ist von Jaroslav Rudis. Das heißt Winterbergs letzte Reise. Von, mhm, ja, aus dem Luchterhand Verlag ist es. Und da geht es um einen Altenpfleger, der ursprünglich aus der Tschechoslowakei kommt. Der ist in den 80er Jahren nach Deutschland gekommen, arbeitet als Altenpfleger und trifft dort ja auf einen älteren Herrn, der auch aus der Tschechoslowakei ist. Und der begibt sich mit ihm, also die kommen ins Gespräch. Und sein Wunsch ist dann immer mehr, seine alte Heimat nochmal zu sehen. Also von diesem alten Mann, der eigentlich ja auch im Sterben liegt. Und dieser Altenpfleger begibt sich dann mit ihm auf eine letzte Reise, so wie es im Titel heißt, quer durch Europa mit der Eisenbahn. Und das hört sich schon mal ganz spannend an und die werden da wahrscheinlich viele Menschen treffen und ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf.
Das Buch wurde auch sehr viel besprochen und ich meine sehr positiv besprochen. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe auf jeden Fall viel davon gehört.
Ja, ich bin gespannt.
Ich denke, da hatte deine Frau ein gutes Händchen.
Ja, da wird sie sich freuen.
Ja, ein ganz anderes Buch als das, was wir heute besprochen haben. Denn wir haben ja einen eher traurigen, aber irgendwie auch leichten Roman besprochen, der zwar den Stempel Jugendroman hat, aber auch, wie ich finde, jeder Erwachsene lesen kann. Der uns beiden, würde ich sagen, wahnsinnig gut gefallen hat.
Ja. Kann ich nur bestätigen.
Kannst du unterschreiben.
Ja.
Also von uns beiden eine absolute Buchempfehlung. Wer ist Edward Moon von Sarah Crossand? Damit, lieber Ulf, danke ich dir. Ich hoffe, dass es den Jungs und Mädchen bei dir in der Jugendarrestanstalt auch gefällt und ja, vielleicht zum Nachdenken anregt. Damit verabschiede ich mich von unseren Zuhörern. Und von dir und verlasse natürlich dann auch irgendwann diesen Podcast. Aber dir wünsche ich erstmal eine wunderbare Woche.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.